Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 4. März 2012. Es ist die zweite Predigt in der Reihe Sex und Gott. Das Thema: Sexy ist, wer sich in seiner Haut wohlfühlt. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Was tun Neugeborene als erstes? Schreien, oder? Ja, Neugeborene schreien als erstes. Und es ist ja logisch, in die Welt, in die sie hineingeboren werden, die ist ja eigentlich nur zum Schreien, oder? Wenn man die Nachrichten anguckt, wenn man sich das anguckt, was gerade angerissen worden ist, lauter Brüche, Zerstörungen, Trennung, Streit, Zerstörung der Umwelt, Krieg. Mit jeder Faser unseres Körpers spüren wir die Probleme, die uns umgeben, wie so einen tiefen Riss in unseren Beziehungen, in den Beziehungen zur Erde, in der Verbindung zur Erde, in der Verbindung untereinander, in der Verbindung mit uns selber und auch in der Verbindung zu Gott. Und so denke ich, das ist wahrscheinlich rein medizinisch oder so nicht ganz in Ordnung, aber das Schreien so eines kleinen Kindes als erste Lebensäußerung, das ist ja echt fast wie so ein Symbol, weil wir erstmal spüren, wie abgetrennt wir sind von dem, was eigentlich unser Leben ausmacht, was Quelle des Lebens ist, was uns trägt und fordert. Andererseits ahnen wir auch, was der Sinn von vielem ist, auch wenn wir es nur zerbrochen oder bruchstückhaft erleben. Wir leben halt nicht entsprechend. Das gilt für das ganze Leben, aber es gilt auch für den Bereich der Sexualität. Heute ist der dritte Gottesdienst in unserer Reihe Sex und Gott. Und das Thema heute: Sexy ist, wer sich in seiner Haut wohlfühlt, oder wie finden wir zu unserer ursprünglichen Verbundenheit mit uns, mit Gott, mit der Welt zurück. Wenn man so den Sprachwissenschaftlern glaubt, dann kommt das Wort Sex von dem lateinischen Wort secare, das heißt abtrennen, amputieren, irgendwie von einem Ganzen einen Teil abtrennen. Gleichzeitig meint Sexualität auch, das wissen wir, die körperliche Nähe, die Nähe in Liebe und Partnerschaft. Und somit hat das Ganze so eine ganze Reihe von Seiten. Nämlich erstens die Wahrnehmung, wie tief wir abgeschnitten sind von der Quelle des Lebens. Zweitens, all die Wege, wie wir versuchen, wieder zusammenzufinden über diese Abtrennung hinüber. Und drittens, so eine ganz grundlegende Vision von tiefer Verbundenheit miteinander, mit der Erde, mit dem, was diese Erde hält. Über diese drei Seiten möchte ich heute Morgen sprechen. Und das Erste, was mir wichtig ist zu dem Thema, ist: Versteh dein Getrenntsein. Also wo du diesen Bruch spürst, der durch unser Leben geht, versteh dein Getrenntsein als Sünde. Wisst ihr, was den christlichen Glauben von allen anderen Religionen unterscheidet? Was unterscheidet den christlichen Glauben von allen anderen Religionen? Es ist gewiss nicht, dass wir ein heiliges Buch haben. Es gibt andere Religionen, die ebenfalls ein heiliges Buch haben. Schon gar nicht, dass wir einen Gott haben. Auch das nicht. Auch nicht, dass es einen Erlöser gibt. In 5 Minuten machen wir an der Stelle weiter. Wir nehmen uns einen kleinen Anlauf. Die Bibel berichtet ja ganz am Anfang auf ihren ersten Seiten davon, wie Gottes Vorstellung für die Erde, für den Menschen ist. Wir haben das in den vergangenen zwei Gottesdiensten bedacht. Da wird gesagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und er segnete den Menschen und sprach zu ihm, zu den Menschen, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier und so weiter. Und dann hören wir im zweiten Kapitel der Bibel, wie Menschsein sich zunächst in intakten Beziehungen abspielt. Intakte Beziehungen der Menschen untereinander, der Menschen zu dem Schöpfer und der Menschen zur Erde. Aber dann geht alles schief. Plötzlich schlängeln sich in den Menschen Gedanken hoch, die sagen, ja, ist es denn gut, was dir Gott da gegeben hat? Sollte Gott tatsächlich gesagt haben, du sollst dieses oder jenes nicht tun? Ja, vielleicht will Gott dir etwas vorenthalten. Und sie entscheiden sich, ihren eigenen Weg zu gehen. Und dann wird in diesem dritten Kapitel der Bibel erzählt, da nahm Eva von der Frucht und aß und gab sie ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß auch. Damit ist etwas passiert. Mit dieser Tat ist etwas passiert. Die Folgen werden dann beschrieben. Sie fühlen sich nackt, sie fühlen sich bloß, sie bekommen Angst, sie machen sich Sorgen. Es ist nicht mehr so, wie es war. Sie machen sich Schürze aus Blättern und verstecken sich. Und als Gott sie zur Rede stellen möchte, versteckt sich einer hinter dem anderen. Und schließlich wird der Frau gesagt, du wirst Krach haben, Streit immer wieder mit deinem Mann. Und dem Mann wird gesagt, die Arbeit wird dir Stress machen. Plötzlich ist im Grunde genommen in diesem Kapitel, wir haben es vorhin gehört, in jeder Beziehung ist der Wurm drin. Zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Mensch. Und zwischen Mensch und seiner Bestimmung. Das ist die Stelle, an der wir ins Spiel kommen. Wir werden in eine Situation hineingeboren, wo in einer ganz tiefen Weise der Wurm drin ist. Wir alle haben eine Ahnung, dass wir geschaffen sind, um in einer bestimmten Weise zu leben, zu harmonieren, haben so eine Ahnung, wie es gut ist. Aber mit jeder Faser unseres Körpers spüren wir auch, wir sind nicht in diesem Urzustand. Uns trennt da etwas. Es ist nicht der Friede, den wir spüren, den wir ersehnen. Und diese Brüche und diese Schwierigkeiten sind in allen Lebensbereichen zu anzutreffen. Wer in einer Großstadt durch ein Stadtviertel geht, in dem die Prostitution blüht, der weiß, wie grotesk das Ganze ist. Da winken Frauen hinter Fensterscheiben und laden ein, Liebe mit ihnen zu haben. Und dennoch ist es frappierend, wie gänzlich ohne jede Liebe das Rotlichtmilieu abgeht. Das wissen wir. Und doch bilden wir uns ein, es ist was anderes. Es gibt zwischen zwei Menschen, die dort etwas miteinander machen, keine Verbindung, keine Beziehung, keine Liebe. Eben das soll ja nicht sein, das soll professionell ausgeschlossen sein. Man einigt sich auf einen Preis für eine Dienstleistung, sie macht, was ausgemacht ist, er zahlt und dann trennt man sich. So ist es. Es gibt viel körperliche Interaktion, aber keine Beziehung, keine Verbindung. Viele haben Sex und doch ist es überhaupt nicht das, was wir mit dem Wort Sexualität meinen. Ob wir also einen Spaziergang machen am Strand und Müll finden statt Muscheln oder mir ein Kollege erzählt, dass er eine Affäre hat, das vielleicht auch noch toll findet. Täglich spüren wir, das Leben, wie es ursprünglich gemeint war, ist entgleist. Dieser Urzustand, diese Ureinstellung, die ist verloren. Sünde ist, ja, und die Bibel sagt zudem, das ist Sünde. Sünde ist mehr als eine einzelne Tat. Sünde ist so die hilflose Wiederholung dieser Tat von Adam, die wir gerade gehört haben, wo er etwas tut, was er eigentlich zutiefst nicht möchte. Sünde ist mehr als eine einzelne Tat. Der Apostel Paulus beschreibt es einmal so, wie das so alle Lebensbereiche durchdringt. Er sagt, die Leute haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist es ja. Adam und Eva haben ja Gott geliebt, aber trotzdem sind sie irgendwie auf einen Abweg gekommen. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede. Sie hassen Gott. Sie sind überheblich, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen und so weiter. Eine lange Reihe wird hier vorgestellt und wir erleben das, diese Brüche, diese Schwierigkeiten tagtäglich. Sünde ist wie so ein Virus, wie so eine Erbkrankheit, sodass Paulus einmal sagt, egal wo wir hingucken, es gibt keinen Unterschied. Alle Menschen sind Sünder und haben das verloren, was eigentlich in ihnen angelegt ist. In dieser Vorstellung einer ganz grundsätzlichen Entfremdung von Gott, die wir nicht selber überwinden können, und die wir Sünde nennen. In dieser Sünde unterscheidet sich christlicher Glaube von allen anderen Religionen. Der wesentliche Unterschied, dass wir sagen, der Mensch hat eben diese Gottähnlichkeit verloren. Und aus eigener Kraft kann er sie nicht reparieren. Ab und zu werde ich ein bisschen kritisiert, weil ich dafür eintrete, dass miteinander schlafen in die Ehe gehört. Jemand sagt, was weiß ich, das ist oft so eine Argumentation, eine Ehe ist doch kein Garant, dass dort die Sexualität stimmt. Wie kannst du für eine Ehe sein oder sagen, es sollte nur in der Ehe passieren? Manche sind verheiratet, die teilen miteinander das Bett, aber jeder sieht, dass sie beziehungslos nebeneinander herleben. Da kann ich nur sagen, natürlich, das stimmt. Leider ist es möglich, verheiratet zu sein, das Bett zu teilen, Sex miteinander zu haben und doch ohne wirkliche Beziehung zueinander zu sein. Ein Sprichwort bei Therapeuten heißt, du bist so kaputt, wie deine Geheimnisse sind. Das gilt auch für Beziehungen. Wenn es Geheimnisse gibt, die man nicht miteinander teilt, Themen, die in einer Beziehung nicht angeschnitten werden dürfen, wenn es Vergangenheit gibt, die nicht berührt werden darf, all das zerstört jede Beziehung und erst recht jede Ehe. Denn in Wirklichkeit sind dann die beiden zwar körperlich beieinander, aber doch allein. Aber Gott will nicht, dass wir allein sind. Wir sind dazu geschaffen, darüber haben wir gehört, dass wir Gemeinschaft haben. Und auch wenn es in manchen Ehen schlecht läuft, Gott hat es anders gemeint. So wie auch der Müll nicht in den Wald gehört. Von frühester Jugend haben wir ein Bewusstsein für die tiefe Trennung, in die wir hineingeboren sind. Wir haben eine Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Harmonie miteinander, mit der Erde, mit Gott. Aber wie finden wir zu dieser Verbundenheit zurück? Ein erster Schritt wäre, nimm dein Getrenntsein von Gott als Sünde wahr. Das wäre ein erster Schritt, Nimm dein Getrenntsein von Gott als Sünde wahr. Das Zweite, höre, wo Gott dich in Jesus ruft und kehr um. Ich kenne ein paar Menschen, die hasten von Beziehung zu Beziehung, von Freundschaft zu Freundschaft, von Hauskreis zu Hauskreis, manche von Gemeinde zu Gemeinde. Manche tun sich schwer, sich zu binden oder verbindlich zu sein. Andere verweigern sich einfach auch der mühsamen Arbeit, was es bedeutet, Versöhnung zu lernen, wie man sich vergibt. Jedes Mal, wenn es in einer Beziehung unangenehm wird, machen sie sich auf den Weg und suchen die nächste. Auch wenn es nicht um eine Ehe geht, sondern um Beziehungen, was weiß ich, zum Nachbarn oder in einer Gemeinde oder sonst wo beim Arbeitsplatz. Diese Hüpferei, möchte ich einmal sagen, das ist im eigentlichen weiten Sinn ein gestörtes Sexualleben. Da stimmt's einfach mit unserer Beziehungsfähigkeit nicht. Kommen wir heraus aus diesem Dilemma. Als ich im Krankenhaus Martha Maria Seelsorger war und dort anfing, war in den ersten 2 Jahren im Seniorenzentrum eine super Pflegedienst. Diakonisse, es war eine freie Mitarbeiterin, aber diese Frau lebte ehelos. Ehelos zu leben bedeutete für sie aber überhaupt nicht ohne Liebe zu leben. Im Gegenteil, ihre ganze Energie gab sie in die Beziehungen hinein. Sie baute die Beziehungen auf, war konstruktiv, liebevoll. Sie war im Grunde genommen das Öl im Getriebe der Mitarbeiter und das Teil an dem ganzen Betrieb, warum der Betrieb so gut lief. Und als sie weg war, haben wir gemerkt, was gefehlt hat. Die Frau war eine ganz bescheidene Frau. Sie lebte in einer kleinen Wohnung, kein Protz, ganz einfach. Sie war klug, sie war witzig, sie war durchsetzungsstark, einfühlsam, herzlich. Und weil sie mir eben von Anfang an aufgefallen ist, weil ich gemerkt habe, die hat das gewisse Etwas, was, das kann man gar nicht beschreiben, aber das unterscheidet den einen vom anderen wie Tag und Nacht, habe ich sie beobachtet und ich habe bald gemerkt, diese Frau lebt im Frieden mit sich selber. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine Verbindung zu Gott, solange du keinen Frieden über dein Leben hast. Über das Leben, das Gott dir gegeben hat. Solange du dich aufregst, dass Gott dir diesen Körper gegeben hat, wirst du keine gute Beziehung zu Gott bekommen. Solange du aufregst dich, dass Gott dir diese Familie gegeben hat, ihn anklagst, wird deine Beziehung zu Gott leiden. Solange du über die Lebensumstände traurig bist und sagst, das möchte ich nicht, das mag ich nicht, dich dagegen auflehnst, wird das deine Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Du lebst im Konflikt mit dem, der dir dein Leben gab. Wie kommen wir zum Frieden mit Gott? Indem wir hören, dass er uns ruft und wo er uns ruft. Denn Gott ruft uns. Die Bibel sagt das gleich zu Beginn in dieser Geschichte, die wir gehört haben. Die Menschen haben sich von Gott getrennt, sind einen eigenen Weg gegangen. Es ist nicht eingetreten, was Gott eigentlich gesagt hat, dass sie sterben. Gott ruft sie, sagt, Adam, wo bist du? Und geht ihm nach. Die ganze Bibel ist ein Zeugnis, wie Gott uns ruft und nachgeht. Durch die Propheten, und dann in unüberbietbarer Weise durch Jesus. Jesus war einmal in einer sehr schwierigen Situation, so wie viele von uns wahrscheinlich auch in der vergangenen Woche, in einer Situation, wo verschiedene Optionen sind und er nicht wusste, was soll er eigentlich tun und einen Wunsch hatte, aber irgendwie auch kein ganzes Ja zu diesem Wunsch. Was tat Jesus? Jesus ging an einen Ort, wo er Ruhe hatte, um mit Gott über alles zu reden. Bist du in der vergangenen Woche an diesen Ort gegangen? Jesus versuchte zu klären, wie sein Wunsch mit dem, was Gott sich wünscht, zusammenpasst. Und wie er merkt, dass sein Wunsch mit Gottes Wunsch nicht ganz zusammenpasst, da guckt er genauer hin. Er macht das Gegenteil von dem, was Adam und Eva machen. Sie misstrauten Gott und taten, was sie sich vorgestellt haben. Jesus vertraut Gott, auch wenn er dessen Willen nicht verstand, und sagt: Herr, wenn es geht, lass mich diesen Weg gehen, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. So findet Jesus zufrieden über sein Leben, indem er seinen Willen mit Gottes Willen eint. Habt ihr verstanden, um was es da geht? Sein Wille wird mit Gottes Willen geeint. Nicht Gottes Willen, mit seinem Willen. Das ist oft sehr schwierig, dort wo wir uns etwas arg wünschen und wir merken, es ist doch nicht ganz hasenrein. Da wird die Bibel von vorne bis hinten durchgeblättert, um irgendwelche Rechtfertigungsgründe zu finden, was zu tun, was uns passt, aber dass wir nicht Gottes Willen tun müssen. Versuchen wir doch einmal den ganz einfachen Weg zu gehen, unseren Willen mit Gottes Willen zu einen. Jesus fordert uns auf, wie er in diesen Frieden hineinzukommen. Er sagt: Frieden gebe ich euch, Frieden lasse ich euch. Euer Herz erschrecke nicht. Ihr werdet eure Sorgen und eure Nöte überwinden, wenn ihr beginnt, in diesem Frieden von mir zu leben. Ich weiß nicht, du hörst, wo Gott in Jesus dich heute ruft, an irgendeiner bestimmten Stelle. Kehrst du um? Wenn wir fragen, wie finden wir zu der ursprünglichen Verbundenheit zurück, ist der erste Schritt: Nimm dein Getrenntsein als Sünde wahr. Und der zweite: Höre, wo Gott dich ruft, und kehr um. Und der dritte: Lass dich von Gottes Liebe berühren. Ich war ungefähr 10 Jahre und ein ganz wichtiger Onkel von mir, damals ist man noch nicht so arg viel gereist, da war Malaysia oder Amerika noch weit weg. Und ein Onkel von mir ist nach Malaysia gereist. Er hat kurz vorher angefangen, Orchideen zu züchten, und jetzt wollte er mal dort in den Dschungel und das Ganze genau angucken. Und als er wieder kam, hat er einen großen Lichtbildervortrag gemacht und uns das erzählt, wie da alles war. Ich weiß keine Details mehr, aber an eine Sache kann ich mich ganz genau erinnern. Er hat erzählt, er war da, weil er ja Orchideen dort angucken wollte, viel unterwegs, und er war allein unterwegs, fast 2 Wochen lang, und kannte niemand, nur im Ausland unterwegs. Und nach längerer Zeit hat er plötzlich 2 Deutsche getroffen. Und hat er gesagt, die waren von Nordland, und wir haben uns unterhalten, wie wenn sie aus unserem Ort wären, wie wenn wir verwandt wären miteinander. Da war überhaupt keine Distanz. Sowas wird bei uns in Deutschland nicht passieren, dass wir mit fremden Leuten so verbunden sind. Aber das war für ihn etwas, eine ganz große Erfahrung. Das war so etwas, wie wir letzten Sonntag gehört haben, was so die Krönung von Gottes Schöpfung ist, nämlich sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Da war plötzlich eine Verbundenheit da von Menschen, die einfach Menschen waren, die sich nicht kannten, nur dass sie Menschen waren. 1997 habe ich auf dem Himmelfahrtfestival als Hauptgruppe die schottische Band Electrics gehört. Da ist der Sänger Sammy Horner, wir haben ihn einzeln mal hier auch gehabt. Das ist ein ganz faszinierender Mensch. Er hat es geschafft, bei 1000 Leuten eine Konzentration aufzubauen, dass du eine Stecknadel hättest fallen hören. Und dann hat er die Leute angesprochen, wirklich in die Herzen rein. Das war unglaublich. Und im nächsten Moment 1 oder 2 Gitarrenakkorde und dann war wieder Party im Raum. Das war unglaublich. Das waren Momente, da warst du total berührt. Und da hat man so ein Gefühl gehabt einer wahnsinnigen Verbundenheit. Das Neue Testament berichtet, wie Jesus einmal unterwegs war. Er hat gelehrt, er hat gepredigt. Und was ihn tierisch genervt hat, war, wenn er mit Leuten beieinander war, die andere aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Bildung oder ihres Reichtums in die zweite Klasse geschoben haben. die Taten, als wäre es ihr eigener Verdienst, dass sie so viel Geld hätten oder dass sie so gescheit wären. Und Jesus machte das total wütend. Er hatte ein Bild von Gott, dass Gott einer ist, der, wenn er 100 Schafe hat und eins verloren geht, dann lässt er die 99 zurück und geht dem einen nach. Er hat ein Bild von Gott, dass jeder gleich wichtig und wertvoll ist. Jesus erinnert sich daran, wie Gott mit Adam und Eva umging, nachdem sie ungehorsam waren. Eigentlich war ihnen gesagt, dass sie tot sein sollen. Aber das geschah nicht. Im Gegenteil, wie sie nackt und fremd und unsicher in diesem Paradies rumlaufen, da wird erzählt, und Gott machte Adam und Eva Höschen, Pelze, machte ihnen Kleider aus Fellen. Konnten sie ihre schlapprigen Feigenblätter ablegen und er hat ihnen was Gutes gemacht. Und wie Jesus das begreift für sich, wer Gott eigentlich ist, da wird er so berührt, dass Gott einer ist, der jeden liebt, dass er vor lauter Rührung anfängt, Gott zu preisen und zu loben und sagt, ich preise dich, Vater im Himmel. Du hast solches den Weisen und Klugen verborgen und hast es den Unmündigen offenbart. Jesus kommt in eine Situation rein, wo er die ganze Welt umarmen könnte. Sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und so weiter. Er ist völlig berührt von Gott. Ob in einem Konzert, ob in einem Gottesdienst oder bei irgendeiner anderen Sache. Es gibt Erlebnisse, bestimmte gemeinsame Erlebnisse, die uns in etwas Größeres hineinnehmen, als dieses Erlebnis selbst ist. Wir fühlen uns plötzlich in einer ganz tiefen Weise mit Gott, mit den anderen, ja mit dieser ganzen Welt verbunden. Was wir in solchen Momenten fühlen, das ist die Verbundenheit, die Gott in uns ursprünglich angelegt hat. Es ist das, in was dieser Bericht über das Menschsein gipfelt, wenn es heißt, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Und es ist auch klar, wir sollten das nicht selten erleben, sondern fortwährend. Das Leben ist so von Gott eigentlich gemeint. Wenn wir fragen, wie finden wir zu unserer ursprünglichen Verbundenheit zurück? Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als dass wir uns immer wieder den Mut haben, uns von Gottes Liebe berühren zu lassen. Manche Leute sind da sehr vorsichtig. Wage es, dich von Gottes Liebe berühren zu lassen, eine Bewegung reinnehmen zu lassen, die dir Anschluss gibt an das, was Leben eigentlich ist. Wenn wir dieses Verständnis unseres Urzustandes ernst nehmen, müssen wir im Blick auf Sexualität umdenken. Für viele ist Sexualität das, was zwischen zwei Menschen passiert, wenn sie Sex haben. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, was Sexualität ist. Sexualität umfasst all unser Bemühen, uns mit der Welt und untereinander als Menschen und mit Gott zu verbinden. Neulich habe ich von einer Mutter gelesen, die ist von ihrem 5-Jährigen erschreckt worden. Der hat sie gefragt, Mama, was ist sexy? Die Mutter hat gestutzt, hat überlegt und dann sagte sie, sexy ist, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt. Sexy ist, wenn dein eigener Körper sich gut anfühlt, wenn er sich behaglich anfühlt, wenn du in Frieden mit dir selber lebst. Sexy ist, wenn du dich gern hast, so wie du bist. Unsere Frage war, wie können wir uns verbinden, nachdem so viel in unserer Welt, in allen Beziehungen aus den Fugen geraten ist? Wie können wir den tiefen Riss überwinden, der uns von Gott und auch voneinander trennt? Die Bibel sagt, alles beginnt damit, dass man sich innerlich sexy fühlt. Das heißt nichts anderes als, dass man in Frieden, in diesem Frieden Jesu lebt. Das heißt, dass man mit sich selber, mit Gott, mit dieser Erde, mit den Umständen Frieden schließt und darauf vertraut, Gott wird es gut fügen. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, du kennst unsere Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Unsere Sehnsüchte nach Verbundenheit, nach Harmonie, nach Frieden. Und du kennst die Brüche in einem jeden von uns, im Leben eines jeden von uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns an diesem Morgen den Mut schenkst, daran zu glauben, dass diese Brüche im Glauben an dich überwunden werden können. Und dass wir hören und aufmerksam werden, was der erste Schritt ist, diesen Bruch zu kommen. Und dann schenk uns auch den Mut, diesen Schritt zu tun. Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt miteinander singen. Es ist das Lied 530, die Strophen 1 bis 3. Wir feiern miteinander das Abendmahl. Wir tun es nach der Ordnung 3 im Gesangbuch 774 und möchte uns einladen, dass wir nach der kleinen Einleitung miteinander den blau gedruckten Text als ein Sündenbekenntnis lesen und beten. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er lädt uns heute an seinen Tisch. Lasst uns zuvor dem heiligen Gott unsere Sünden bekennen. Herr, unser Gott, du Schöpfer aller Dinge, vor dir ist unser Leben und das Leben deiner Kirche nicht verborgen. Wir erkennen, dass wir in Gedanken, Worten und Taten schuldig geworden sind. Wir bekennen, dass wir oft deine Liebe und deine Gebote missachtet und der Lieblosigkeit Raum gegeben haben. Vieles ist uns wichtiger geworden als dein Wille. Du hast uns für unseren Alltag mit Kraft ausgerüstet. Wir haben uns die verschlossen. Du hast uns geboten, wachsam zu sein. Wir aber haben dich und unsere Nächsten vergessen.
Du hast uns gesandt, dein Heil zu bezeugen. Wir aber sind der Welt dein Zeugnis oft schuldig geblieben. Unser Versagen schmerzt uns. Wir bitten dich, erbarme dich unser und vergib uns. Erneuere uns durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns durch Jesus Christus, unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn, unseren Nächsten zu dienen und zu deiner Ehre zu leben. Amen. Unser persönliches Bekenntnis und unsere Bitten bringen wir im stillen Gebet vor Gott. Jesus spricht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der gütige und barmherzige Gott vergibt uns und macht uns frei von aller Sünde. Er festige und stärke uns zu allem Guten und verleihe uns das ewige Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Oh,